Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Martin Wegleider. Guten Morgen und willkommen. Und in das Nachbarstudio ist mein Kollege Arndt Reuning gekommen mit Neuem aus Naturwissenschaft und Technik. Arndt, ein Thema heute unter anderem die Chagas-Krankheit. Lange Zeit eine vernachlässigte Krankheit.
Eine vernachlässigte Krankheit oder auch eine vergessene Krankheit. Und das klingt ein wenig paradox, denn weltweit sind schätzungsweise 7 Millionen Menschen mit dem Erreger infiziert. Und das ist eine konservative Schätzung. Erstmals beschrieben wurde das Leiden von dem brasilianischen Arzt Carlos Chagas. Das war im Jahr 1909 und nach ihm ist die Krankheit natürlich eben auch benannt. Verbreitet ist sie vor allem in Lateinamerika und verursacht wird sie von einem einzelligen Parasiten, der durch den Stich von Raubwanzen übertragen wird. Und diese winzig kleinen Parasiten, die greifen das Muskelgewebe des Herzens an, können aber auch den Verdauungstrakt schädigen. Aber ein Impfstoff dagegen existiert eben nicht. Und die zugelassenen Medikamente, die besitzen starke Nebenwirkungen. Wie sich die Chagas-Krankheit vielleicht doch besiegen lassen könnte, darum geht es heute in der Forschung im Deutschlandfunk hier am Vormittag. Doch zunächst, wie an jedem Tag, das Corona-Update.
Die Leopoldina setzt in ihrer Stellungnahme sehr darauf, dass wir auch eine verantwortliche Bevölkerung haben, die verantwortlich mit dieser Situation umgeht.
Man kann die jetzigen Kontaktbeschränkungen nicht dauerhaft aufrechterhalten, wenn nicht Sozialleben und die Gesellschaft schweren Schaden erleiden soll.
Corona-Update.
Nach den Osterfeiertagen wird nun die Frage laut, wie lang die aktuellen Auflagungen und Beschränkungen noch andauern sollen und wann es an der Zeit ist, in den Alltag zurückzukehren. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat über Ostern ein weiteres Positionspapier veröffentlicht, in dem sie konkretisiert, wie ein stufenweiser Ausstieg aussehen könnte. Sie empfiehlt darin, wenn es die Umstände zulassen, zunächst Geschäfte und Gaststätten den Betrieb zu erlauben und auch die Schulen sollten möglichst schnell wieder ihre Pforten öffnen, angefangen bei der Grundschule und der Sekundarstufe 1. Doch auch abseits des öffentlichen Lebens wünschen sich viele Branchen, wieder zur Normalität zurückkehren zu können, zum Beispiel die Erzeugung und Verteilung von Strom. Denn bräche die zusammen, käme das einer Katastrophe gleich. Sie zählt immerhin zur kritischen Infrastruktur, die besonders geschützt werden muss. Meine Kollegin Dagmar Röhrlich hat nachgefragt, wie es in diesem Bereich aussieht. Dagmar, vor welcher Herausforderungen steht denn die Branche?
Ja, die steht vor der Herausforderung, dass natürlich auch die Mitarbeiter dort nicht vor Corona gefeit sind, dass man also Mechanismen finden muss, dass die Produktion stabil läuft, dass immer so viel Strom zur Verfügung steht, wie man braucht und dass gleichzeitig halt keine großen Ausfälle passieren. Das ist in Normalzeiten bedeutet die Stromwirtschaft halt, dass die immer am Rande ihrer Auslastung arbeiten, die Stromnetzbetreiber. Und jetzt stehen die von einer ganz anderen Situation. Sie haben eine sehr viel niedrigere Auslastung als normal, müssen aber trotzdem Erzeugung und Verbrauch im Gleichgewicht halten. Und das ist eine andere Herausforderung. Jetzt müssen sie halt sehr viel regeln, damit halt nicht zu viel Strom produziert wird, der ins Netz kommt, den dann keiner abnimmt und das dann zum Zusammenbruch führen würde.
Ich hätte gedacht, dass der Stromverbrauch vielleicht sogar gestiegen ist. Konferenzen finden im Netz statt, die Menschen nutzen auch in der Freizeit verstärkt das Internet. Doch offenbar ist das gar nicht der Fall, oder?
Also Hotels werden nicht mehr betrieben, Restaurants, Geschäfte, die Industrie liegt teilweise still. Das heißt, der Stromverbrauch in Deutschland ist gesunken. Zwar zuerst um ziemlich drastische 8,7%. Inzwischen, vergangene Woche, waren es noch 9% minus insgesamt. Das heißt, das Absinken hat sich dann abgeflacht. Das sind jetzt Zahlen aus der vergangenen Woche, weil durch die Osterfeiertage natürlich noch keine neuen vorliegen. Das Ganze bezieht sich auch auf den Gesamtstromverbrauch. Sprich, das sind nicht nur Corona-Effekte, da können auch die Temperaturen eine Rolle spielen, andere saisonale Effekte. Wenn man die Bundesnetzagentur fragt, dann ist im Moment der Normalbetrieb eigentlich so wie sonst am Wochenende. Das heißt, es wird weniger verbraucht. Es hat sich auch über den Tag hinweg, sieht man, dass der Verbrauch anders läuft. Tagsüber wird etwas weniger Strom verbraucht, nachts hingegen etwas mehr. Das sind dann die Leute, die dauernd Fernsehen gucken.
Um es nochmal deutlich zu sagen, dieser Rückgang des Verbrauchs, worauf ist der denn in erster Linie zurückzuführen?
Also der liegt daran, dass Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen und auch die Hotellerie, die machen insgesamt 75% rund des deutschen Energieverbrauchs auf. Und da hat sich halt jetzt dieser Rückgang deutlich gezeigt, um 9% in der vergangenen Woche. Wie es dann jetzt aussieht aktuell, das wird man dann später wissen.
Aber gibt es denn Abschätzungen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen und vielleicht sogar Wochen entwickeln wird? Also der Übergang zum Normalbetrieb spielt doch da sicherlich auch eine Rolle.
Das ist die Frage, wie die Wirtschaft aus dieser Krise rauskommen wird. Also es wird vorhergesagt, dass die Automobilindustrie, die Stahlindustrie, die chemische Industrie, dass die weniger produzieren werden als vor der Krise. Das heißt, da wird auch dann die Nachfrage nach Strom geringer sein. Man kann es aber jetzt eigentlich noch nicht vorhersagen, weil die Frage ist, ist es eine tiefe Krise, die lang andauert oder nur eine relativ kurze Delle? Auf jeden Fall kann jetzt nicht einfach von null auf gleich ein Schalter umgelegt werden, alles wieder hochgefahren werden, denn das muss abgestimmt erfolgen. Wenn also ein großer Konzern wieder den Betrieb aufnimmt, Volllast fährt, dann muss das mit den Stromnetzbetreibern abgestimmt werden, denn das darf halt keine Diskrepanz zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch entstehen. Da ist man drauf vorbereitet, da gibt es Pläne, aber das ist halt auch nicht ganz trivial, wie das dann werden wird.
Schauen wir doch gleich mal auf die Verbraucherseite, also hin zu den Erzeugern und zu den Verteilern. Auch dort arbeiten Menschen, die krank werden und ausfallen können. Wie versuchen denn die Unternehmen, den Betrieb aufrechtzuerhalten?
Also Homeoffice reicht natürlich da nicht, denn man hat Leute in der Produktion, das ist in jeder Industrie dann so. Die Mitarbeiter in den Leitwachten und in den technischen Teams, die müssen natürlich geschützt werden. Man hat jetzt neue Methoden entwickelt, wie man den Betrieb aufrechterhält. Zum Teil lagen solche Pläne in den Schubladen, zum Teil müssen aber angepasst werden. Denn normalerweise ist es so, dass man ein plötzliches Ereignis in den Blick nimmt. Also weiß ich, irgendeine große Übertragungsleitung fällt aus und dann muss jetzt europaweit der Strom umgeleitet werden, damit es nicht europaweit zusammenbricht. Jetzt hat man es mit einer, einer langsamen, in Anführungsstrichen, Katastrophe zu tun. Sprich, man musste sich genau darauf einstellen, was muss ich jetzt machen. Man hat vor allen Dingen jetzt die Schichtpläne angepasst, in dem Sinne, dass jetzt die Leute die Übergaben nicht mehr machen wie früher, dass sie also zusammen die Leitwache reingehen und dann wird besprochen, was ist passiert, was muss als nächstes passieren, sondern das läuft telefonisch, die Schichten sind streng getrennt. Man hat auch teilweise die Schichten verlängert, damit man auf jeden Fall Ersatzpersonal hat. Und es wurden sogar in einigen Betrieben Kasernierungen geplant, beziehungsweise werden sie überall, aber durchgeführt wurden sie bislang nur in sehr wenigen Betrieben. Österreich ist da ein Beispiel, dass also die Mitarbeiter nicht mehr nach Hause gehen, sondern ja, dass sie im Betrieb schlafen. Dafür hat man entweder Hotels angemietet, beziehungsweise man hat in den Betrieben selbst Feldbetten aufgestellt und da dann die Möglichkeiten geschaffen. Aber das ist der letzte Weg, weil das für die Leute natürlich eine enorme Belastung ist.
Vielen Dank, Dagmar Röhrlich. Auch die Energiewirtschaft erhofft sich eine Rückkehr zum Normalbetrieb. Noch mindestens bis zum Ende dieser Woche gelten die Kontaktsperre und andere Beschränkungen, um Covid-19 in Schach zu halten. Da heißt es weiterhin Abstand halten, zu Hause bleiben, um sich selbst und andere vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen. Viele Menschen haben nun unfreiwillig viel freie Zeit. Manche Leute nutzen sie, um kreative Ideen auszuleben. Eine andere Möglichkeit besteht darin, der Wissenschaft dabei zu helfen, das Virus unschädlich zu machen. Wie zum Beispiel beim bereits bekannten Online-Spiel Fold It, bei dem man jetzt auch nach antiviralen Proteinen suchen kann. Aber auch bei anderen Projekten lässt sich die Forschung unterstützen, bei manchen sogar vom Sofa aus. Citizen Science oder auf Deutsch Bürgerwissenschaft ist hier das Stichwort. Mein Kollege Joachim Budde hat bei Forschern und Betreibern dieser Projekte nachgefragt, welche Auswirkungen die Corona-Krise auf sie hat.
Seit 15 Jahren ruft Elisabeth Kühn jeden Frühling Bürgerinnen und Bürger auf, Tagfalter zu zählen und ihr die Ergebnisse zu melden. Doch dieses Jahr war die Situation wegen der Corona-Krise auch für sie anders.
Es war erstmal auch ein ganz komisches Gefühl für uns. Wir rufen in dieser Situation auf, dazu Schmetterlinge zu zählen und haben dann auch geschrieben, naja, es kommt uns komisch vor, denn viele Menschen haben ganz andere Probleme und es geht wirklich um Existenzen. Und es ist ja wirklich eine besondere Situation, wo man nicht erwarten kann, dass jeder jetzt einfach seinen Hobbys nachgeht.
Das Tagfalter-Monitoring ist darauf angewiesen, dass Menschen in ganz Deutschland von April an jede Woche tagaktive Schmetterlinge zählen. Daraus können die Forscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale Schlüsse ziehen, wie sich die Bestände der bunten Insekten entwickeln. Jede Bürgerin, jeder Bürger arbeitet auf einheitlichen Routen, sogenannten Transekten.
Das ist eine festgelegte Zählstrecke, die man langsam entlang geht und dort die Falter zählt. Und ganz wichtig bei unserem Projekt ist, dass diese Zählung ganz standardisiert ist. Das heißt, die Strecke ist in Abschnitte von 50 Metern Länge mal 5 Meter Breite eingeteilt. Da kann sich jeder eigentlich aussuchen, wo er gerne zählen möchte und wie viele von diesen Abschnitten er zu einem Transekt zusammenfügen möchte.
Die Reaktion ihrer Teilnehmer beschreibt Elisabeth Kühn so.
Wir waren ganz überrascht, dass ganz viele Rückmeldungen kamen von Teilnehmern, die gesagt haben, wir machen auf jeden Fall weiter und wir gehen raus und wir können das hier mit den Verordnungen in Einklang bringen. Wir gehen dann alleine raus. Also das hat uns schon erstaunt. Allein in der letzten Woche habe ich 12 neue Transektstrecken eingerichtet. Das sind diese Zählstrecken, die werden bei uns angemeldet. Bei einer Gesamtzahl, also über die 15 Jahre von rund 500 Transektstrecken, ist das schon erstaunlich viel. Also da haben wir uns schon sehr gefreut.
Noch immer sammeln die Schmetterlingszähler beim Tagfalter-Monitoring ihre Daten mit Stift auf Papier. Eine App ist aber in Vorbereitung. Die haben andere Projekte bereits, wie Naturblick vom Naturkundemuseum Berlin oder iNaturalist der US-amerikanischen National Geographic Society. Einerseits erfahren Nutzer, was für Pflanzen und Tiere sie fotografiert haben, andererseits liefern sie der Wissenschaft Daten darüber, wann und wo sie vorkommen. Solche Apps und rund 130 weitere Projekte sind auf der Website Bürger schaffen Wissen gesammelt. Dahinter stehen das Naturkundemuseum Berlin und die Initiative Wissenschaft im Dialog. Dort kümmert sich Florence Mühlenbein um die Citizen Science Projekte. Sie stellt eine App für Nachtmenschen vor.
Wer Lust hat, sozusagen sich mal nachts durch die Straßen der eigenen Stadt zu bewegen, der kann bei dem Projekt Verlust der Nacht mitmachen. Da geht es darum, zu erkennen, wie hoch oder wie gering ist eigentlich die Lichtverschmutzung in unseren Städten oder über uns.
Hat man die App heruntergeladen, wartet man eine klare Nacht ab.
Und dann fragt die App einen nach bestimmten Sternen und fragt, ob man die erkennt. Daran können dann die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erkennen, wie verschmutzt der Himmel gerade ist.
In der aktuellen Situation können Menschen aus Risikogruppen das Haus nicht verlassen. Andere dürfen es wegen regionaler Einschränkungen nicht. Aber auch Leute, die drinnen bleiben wollen oder sollen, können vom Küchentisch aus bei Projekten helfen.
Da fällt mir beispielsweise gerade das Projekt ein, das nennt sich Transkribaton. Da werden über 200.000 private Dokumente aus der Zeit des Ersten Weltkriegs transkribiert. Und damit trägt man eben einen wichtigen Teil zu der Geschichtsforschung bei.
Vom heimischen Sofa aus können Bürgerforscher Wildtiere in Afrika beobachten, das All erforschen oder sich mit alten Pflanzensammlungen beschäftigen.
Das kennt man vielleicht noch aus der Grundschule, wo man damals Herbarbelege anlegen musste von getrockneten Pflanzen. Und das gibt es auch im Botanischen Garten in Berlin, die da Unterstützung suchen, diese Daten zu digitalisieren.
Es gibt natürlich noch viel mehr Citizen Science Projekte, neben denen bei Bürger schaffen Wissen. Wer zum Beispiel aktiv an der Erforschung des neuen Coronavirus mitarbeiten will, kann das beim Spiel Folded tun. Die Spieler entwerfen Proteine und helfen so Wissenschaftlern der University of Washington dabei, Angriffspunkte an dem Erreger zu finden. Egal wo man sich engagieren will, sollte man zuerst ein paar Fragen genau prüfen, sagt Florence Mühlenbein.
Wer steckt eigentlich dahinter? Was passiert mit den Daten? Was ist das Ziel des Projekts? Und kann ich mich bei Fragen auch an jemanden wenden? Ich glaube, das ist immer ganz spannend für alle, die sich von zu Hause oder auch jetzt bei kleinen Spaziergängen an Projekten beteiligen wollen oder an Umfragen.
Denn es gibt eine Reihe Projekte, insbesondere zur Corona-Krise, die sich zwar als Citizen Science-Projekte bezeichnen, aber tatsächlich Daten von den Teilnehmern selbst sammeln, statt sich für ihre Beobachtungen oder ihre Hilfe zu interessieren. Bei Elisabeth Kühn vom Tagfalter-Monitoring ist das nicht der Fall. Wer dort mitmachen möchte, braucht kein Schmetterlingsspezialist zu sein, sagt die Biologin.
Die wichtigsten 10 Arten sollte man vielleicht kennen und die anderen kann man sich dann schnell beibringen. Und dann reicht das eigentlich schon. Das Schöne beim Tagfalter-Monitoring ist ja, dass man langsam einsteigt. Also jetzt im April fliegen noch nicht so viele Arten. Da kann man langsam sich da reinarbeiten. Und im Moment sind erstmal wenige Arten unterwegs. Was ganz typisch ist, ist im Moment der Zitronenfalter. Also den findet man jetzt, sobald es ein bisschen wärmer wird, fast überall. Den kennt fast jeder.
In Zeiten von Corona kann ein Citizen Science Projekt wie das Tagfalter-Monitoring sogar dabei helfen, mit der Krise umzugehen.
Ganz schön fand ich eine E-Mail, die ein Zähler geschrieben hat, der dann seine E-Mail schloss damit, dass er schrieb, Schmetterlinge zählen ist gut für die Gesundheit, deshalb gehe ich raus und es ist gut für die Seele.
Gut für die Seele und auch gut für die Wissenschaft. Citizen Science in Zeiten von Corona. Ein Beitrag von Joachim Budde war das. Das neuartige Coronavirus hält die Welt derzeit in Atem. Darüber sollten wir aber nicht vergessen, dass über 1 Milliarde Menschen weltweit an den sogenannten vergessenen Krankheiten leiden. Erkrankungen, für deren Bekämpfung wenig getan wird. Wer davon betroffen ist, kann sich oft keine Behandlung leisten und ist damit finanziell uninteressant für Pharmaunternehmen. Das hat drastische Folgen. Diese Krankheiten sind noch immer eine wichtige Ursache für die niedrige Lebenserwartung in vielen Entwicklungsländern. Mit der Parasitenkrankheit Chagas sind laut der WHO etwa 7 Millionen Menschen weltweit infiziert, die meisten davon in Lateinamerika. Heute nun findet zum ersten Mal der Welt-Chagas-Tag statt, um diese vergessene Krankheit ins Bewusstsein zu rufen. Felix Wellisch hat sich umgehört in Argentinien und in Deutschland, wie die Bekämpfung von Chagas heutzutage funktioniert.
In ihrem Büro im argentinischen Santiago del Estero blickt die Ärztin Analia Seu auf eine Karte. Ihr Arbeitsgebiet ist der Chaco, der dichte Buschwald im Norden Argentiniens, ein Brennpunkt für Chagas. Die kleine Frau mit den dichten Locken leitet ein Team von knapp 200 Mitarbeitern. Eine der Hauptaufgaben ist die Bekämpfung der Raubwanzen, die Chagas auf Menschen übertragen. Analia Seu ist optimistisch.
In 4 Jahren können wir die Bekämpfung der Raubwanzen in der Provinz abschließen und eine ständige Kontrolle einrichten.
Dass die Ärztin sich auf Chagas spezialisiert hat, ist kein Zufall. Die 54-Jährige ist selbst infiziert.
Ich habe mir bewusst Chagas als Arbeitsfeld gewählt. Ich möchte dort etwas tun, wo ich den Leuten, die ich kenne, helfen kann. Meine ganze Familie hat Chagas. Meine Brüder, mein Vater, meine Mutter.
Die Raubwanzen übertragen den Parasiten Trypanosoma cruzi. Oft bekommt der Wirt von der Ansteckung nichts mit. 19 von 20 Übertragungen verlaufen ohne auffällige Symptome. Nach einer Latenzzeit, die Jahre oder Jahrzehnte betragen kann, kommt es bei etwa jedem Dritten zum Ausbruch der Krankheit. Am häufigsten ist eine Entzündung des Herzmuskels, die unbehandelt tödlich sein kann. Der Kampf gegen die Raubwanze hat sich als eines der wirkungsvollsten Gegenmittel erwiesen.
Als ich in Santiago anfing, hatten wir etwa 14 Übertragungen durch Raubwanzen pro Jahr. Heute haben wir etwa einen Fall alle 5 Jahre.
Chagas kann aber auch von Mensch zu Mensch übertragen werden, etwa durch Blut- oder Organspenden, sowie bei der Geburt von der Mutter auf ihr Kind. Doch auch in diesem Bereich ist die Krankheit heute vielerorts unter Kontrolle. Fast jede Blut- oder Organspende in Lateinamerika werde auf Chagas überprüft, sagt Seu. Nur bei Geburten blieben in Argentinien trotz einer Testpflicht noch etwa 1500 Übertragungen pro Jahr unerkannt, weil in der Praxis nur etwa 4 von 5 Schwangeren getestet werden. In Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires arbeitet Sergio Estani für die Initiative Arzneimittel gegen vernachlässigte Krankheiten. Er sagt,
die große Herausforderung ist heute, die Infizierten auszumachen, die keine Symptome zeigen und sie gegen die Parasiten zu behandeln.
Die frühe Entdeckung ist für die Behandlung entscheidend. Die 2 verfügbaren Medikamente Benznidazol und Nifurtimox helfen nur zuverlässig bei Kindern oder kurz nach der Infektion. Außerdem sind sie nicht ungefährlich.
Je jünger der Patient, desto besser verträgt er das Medikament.
Bei Erwachsenen haben die Mittel teils schwere Nebenwirkungen, etwa ein erhöhtes Krebsrisiko oder bleibende Nervenschäden. Trotzdem sind sie bisher das Einzige, was die Medizin gegen den Parasiten in der Hand hat. Hoffnung auf Heilung für alle Infizierten kommt aus München. Am Helmholtz-Zentrum forschen Michael Sattler und sein Team an einem neuen Wirkstoff.
Was wir da gezeigt haben, im Prinzip ein neues Prinzip gegen Chagas und auch andere trypanosomale Erkrankungen. Wobei Chagas im Prinzip, da ist der größte Medical Need im Moment, da gibt es auch wenige in der Pipeline.
Der Clou bei dem Wirkstoff aus München, er hemmt gezielt Enzyme, die für den Parasiten wichtig sind, für den Menschen aber nicht. Das Problem, noch kommt der Wirkstoff im Körper nicht zuverlässig zum Parasiten. Ob und wann daraus ein Medikament wird, kann Sattler nicht genau sagen.
In der Pharmaindustrie kann man dann vielleicht 10 Chemiker drauf ansetzen, die 100% ihrer Zeit daran arbeiten. Und wir haben halt 2 Chemiker oder 3. Aber in der Pharmaindustrie ist es, wenn es schnell geht, 10 Jahre, bis man zu so einem Wirkstoff kommt, der vielleicht Wirkung im Menschen gezeigt hat.
Kam Chagas früher fast ausschließlich in Lateinamerika vor, hat sich die Krankheit heute ausgebreitet. Man gehe von bis zu 120.000 Infizierten in Europa aus, sagt Thomas Zoller vom deutschen Chagas-Projekt ELSID in Berlin. In Deutschland seien nach Schätzungen etwa 2.000 Menschen betroffen. Vorkehrungen gegen eine Übertragung gibt es bisher kaum.
In Deutschland werden routinemäßig keine Blutproben auf Chagas-Infektionen überprüft. Und man muss dazu natürlich wissen, dass die meisten Menschen eben nicht wissen, dass sie infiziert sind. Insofern gehe ich schon davon aus, dass es in Deutschland doch immer wieder auch Übertragungen gibt, die einfach nicht erkannt werden. Da sind andere Länder, wie zum Beispiel Großbritannien, schon weiter, die Menschen zu diesem Risiko befragen, wenn sie in Lateinamerika geboren sind oder lange dort gelebt haben und dann auch aktiv einen Test anbieten.
In der Natur wird man Trypanosoma cruzi auch in Zukunft kaum beseitigen können. Doch die Krankheit Chagas beim Menschen zu besiegen, zumindest das scheint möglich.
Fortschritte im Kampf gegen eine vergessene Krankheit. Zum Welt-Chagas-Tag war das ein Beitrag von Felix Wellisch. Und damit kommen wir zu unserem täglichen Blick gen Himmel. Heute beschäftigen wir uns mit der verhängnisvollen Mondmission Apollo 13. Allerdings nicht mit Blick auf die missglückte Landung auf dem Erdtrabanten, sondern mit der gelungenen. Denn die gab es auch. Wobei Landung ist vielleicht etwas viel gesagt, Absturz trifft es wohl besser, aber der war durchaus geplant. Die Hintergründe erzählen wir heute in der Sternzeit.
Sternzeit, 14. April. Apollo 13 landet auf dem Mond. Vor 50 Jahren hat Apollo 13 den Mond erreicht. Doch von der Landung eines Teils dieser Mission nahm kaum jemand Notiz. Denn Besatzung und Flugteam am Boden waren fieberhaft damit beschäftigt, nach einer Explosion im Raumschiff einen Notfallplan zu entwickeln. Der Flug zum Mond erfolgte stets mit einer Saturn-V-Rakete. Sie bestand aus 3 Stufen. Die beiden ersten fielen noch in der Startphase zurück zur Erde. Die 3. Stufe aber wurde für den Einschuss in die Übergangsbahn zum Mond gebraucht. Nach dem Ausbrennen wurde sie abgetrennt. Bei den vorherigen Apollo-Flügen hatte man die 3. Stufen in eine Umlaufbahn um die Sonne geschickt, auf der sie sich noch heute befinden. Bei Apollo 13 aber wurde die Stufe gezielt auf Kollisionskurs mit dem Mond gebracht. Am 14. April 1970 schlug die 13 Tonnen schwere Stufe mit einer Geschwindigkeit von 9000 Kilometern pro Stunde im Ozean der Stürme auf. 135 Kilometer entfernt befand sich die seismische Station von Apollo 12. Etwa 30 Sekunden nach dem Einschlag haben die Instrumente dort die Erschütterungen des Einschlags registriert. Weil genau bekannt war, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Masse und an welchem Ort die Stufe eingeschlagen war, lieferten diese Messungen wichtige Informationen über den Aufbau und die Beschaffenheit des Mondmaterials. Die Astronauten von Apollo 13 haben zwar die Mondoberfläche nicht erreicht, aber ein Teil ihrer Rakete hat es dennoch bis auf den Mond geschafft.
Soweit die Sternzeit über Apollo 13 und soweit das Neueste aus Naturwissenschaft und Technik mit Arndt Reuning. Arndt, was ist für morgen geplant?
Martin, wir schauen uns morgen an, welche Versuchstiere denn dabei helfen könnten, Medikamente und Impfstoffe zu finden, die gegen Covid-19 wirken. Denn das Standardmodell, die Maus, die lässt sich nicht ohne weiteres infizieren. Das heißt, man muss danach anderen Tierarten Ausschau halten.
Also Corona morgen auch ein Thema. Wir reden hier gleich über Corona-Tests. Wer kann? Wer darf, wer sollte sich testen lassen? Ein Thema, bei dem es viele Unsicherheiten gibt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne anrufen, auch wenn Sie von eigenen Erfahrungen berichten mögen. Unser Telefonteam ist für Sie da. 00 844 64 44 64, das ist die für Sie kostenfreie Telefonnummer. Sie können uns auch schreiben. Mails bitte an sprechstunde@deutschlandfunk.de.